Es gibt ein Thema, das mich schon lang beschäftigt. Wirklich lang. Ich weiß nicht, wie lange, das ist weit über ein Jahr bereits. Von dem her, wo ich mich wirklich mit dem immer und immer wieder befasse und merke, ist ein Thema, das immer reicher wird für mich, immer spannender wird, immer mehr für mich sichtbar wird. Und ich das ursprünglich auch mal im Leiterkreis anschauen und da wir im Leiterkreis immer wieder mit anderen guten Sachen beschäftigt sind, mache ich es jetzt einfach gerade hier. Ich werde mit euch in einem interessanten Buch gewisse Sachen anschauen, und zwar in Offenbarung. Und zwar werde ich mit euch über die nächsten paar Wochen mal als erstes die 7-Cent-Schreiben anschauen. Die 7-Cent-Schreiben beschäftigen mich wirklich schon lange. Und ich habe mir, und das habe ich nicht so viel, mir wirklich schon vor längerer Zeit mal das, was mir im Zusammenhang mit den 7-Cent-Schreiben wichtig geworden ist, aufgeschrieben, was mir auffällt drin, was ich merke, was ich aus diesen 7-Cent-Schreiben alles rausnehmen könnte, für jetzt, für die Zukunft. Und werde mit euch wirklich jetzt einfach eins ums andere Mal, eins ums andere von diesen 7-Cent-Schreiben anschauen mit euch und schauen, was da drin steht und was man aus so einer Cent-Schreibe rausnehmen kann. Ich denke, wenn wir die Offenbarung anschauen, einer von den Abschnitten, wo man relativ gut verstehen kann. Es gibt viel, viel kompliziertere Teile in der Offenbarung. Ich muss mal schauen, ob ich mich mit euch dann mal die wage in nächster Zeit mal auf eine grundsätzliche Art und Weise. Es geht hier nicht um eine exegetische Auslegung von der Endzeit. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Was mir aber auffällt in den 7-Cent-Schreiben, dass extrem viel drin ist, wo wir schon für heute, aber auch für die Zukunft könnten sehen. Ich werde, bevor ich die 7-Cent-Schreiben anschauen mit einer Einleitung dazu eigentlich die zweite Hälfte vom ersten Kapitel mal mit einer kurz anschauen, was dort steht. Und nachher ja, mit noch mal so ein Sendschreiben anschauen. Und zwar das erste, das kann ich von dem her. Offenbarung 1,9. Dann könnt ihr schon weiter voranfangen, sogar schon 1,4 geht es los, oder? Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt in Wolken, es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da kommt, der da ist und der da war, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde im Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan in einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und ich sah ihn, als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin wieder lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchte sind die sieben Gemeinden.
Das ist die Einleitung.
Ich habe die bewusst gelesen, die Einleitung beschreibt auch vor Jesus Christus. Ganz klar, es geht hier nicht um jemand anderes. Das ist nicht irgendeine spezielle Engelsfigur, sondern das ist Jesus Christus selber, der beschrieben wird. In seinem Erscheinungsbild, in der verherrlichten Version, in seinem Reich jetzt. Nicht mehr als Mensch, sondern als Gottessohn. Mit aller Macht, die er hat und aller Autorität. Und beschreibt ihn dort. Und ich habe es bewusst gelesen, weil wir werden im Verlauf dieser sieben Schriftschreiben interessanterweise immer wieder einen von diesen Aspekten, die schon beschrieben ist, wiederfinden. Als Einleitung zu den Gemeinden. In welcher Art der Gemeinde dort wird begegnen. Welchen Aspekt von Jesus Christus diesen Gemeinden, diesen sieben Gemeinden, er jeweils als Einleitung vorzeigt. Und er sagt hier, er hat in seiner Hand sieben Sterne und ist unter den sieben Leuchtern unterwegs. Und hat es dann auch schon ausgelegt, die sieben Sterne sind die sieben Engel von den sieben Gemeinden und die sieben Gemeinden selber sind die sieben Leuchter. Und so ist das eine Einleitung zu diesen sieben Sendschreiben, wo schlussendlich eben, das ist wichtig, zwar jeweils spezifisch adressiert sind, aber die Sendschreiben schlussendlich durch alle Gemeinden durchgegangen sind. Und wenn wir jetzt so eine Sendschreibe anschauen, hat das Sendschreiben immer den gleichen Aufbau. Wir haben ein Adressat, das heisst, an welche Gemeinde es geht. Wir haben eine Beschreibung vom Schreiber, also eben genau einer von diesen Teilaspekten, die wir jetzt schon werden sehen von dem her. Nachher steht drinnen, was sie gut machen oder wo sie drinnen sind. Dann steht, was dem Herrn nicht passt. Es steht dann auch, was passiert, wenn sie nicht umkehren. Und dann steht am Schluss meistens, und das ist immer das Gleiche, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da heisst es interessanterweise nicht der Gemeinde, sondern den Gemeinden. Und von dem her ist es etwas, das schlussendlich nicht nur für eine Gemeinde war, sondern wirklich für alle. Und gleich hat jede Gemeinde so einen speziellen Aspekt gehabt, wo offensichtlich dort speziell auffällig war, wo der Herr speziell adressieren wollte. Und sie hören ganz genau. Und dann kommt eine Verheißung. Und zwar eine Verheißung an die festhalten. Und die sieben Sendschreiben, die haben es nicht extrem viel Ebenen drin. Mir fällt das extrem auf. Es ist nicht so, dass es einfach ein Sendschreiben war, wo jetzt beispielsweise hier zuerst an Ephesus gegangen ist und einfach für Ephesus gegolten hat. Und das war es. Überhaupt nicht. Das Sendschreiben an Ephesus ist ein Sendschreiben an alle Gemeinden mit dem speziellen Aspekt, den der Herr betonen will, wo er darauf schauen will, dass es nicht passiert. Beziehungsweise wo er will, dass man das ändert. Das schreibt er den Gemeinden. Das gilt für eine Gemeinde. Das gilt für jeden Einzelnen. Das gilt für eine Gemeindeströmung. Und das werden wir sehen, ist ganz interessant, das nämlich anzuschauen. Das gilt auch für eine Gemeindezeit. Und ich sage, die Ebenen die sind extrem verschieden. Und es ist unglaublich, wie viel schlussendlich so ein Sendschreiben aussieht. Das ist nicht einfach so ein Brief. Und das Interessante ist, was da geschrieben ist, ist etwas, was geschrieben ist, was zu jeder Zeit gilt. Das hat damals gegolten, das ist heute genau gleich. Auch für die verschiedensten Gemeinden, für die verschiedensten Personen. Weil es ist am Schluss eben die Warnung oder die Aufforderung. Die Warnung ist die Aufforderung, an jeden zu hören. Und die Verheißungen, die drinnen sind, sind mindestens zweiteilig. Und zwar einerseits für jetzt und andererseits vor allem für die Zukunft. Und ich werde jetzt mal mit euch das erste Gemeindeschreiben mal anschauen. Ich werde einfach mal lesen, was hier steht an Ephesus. Und dann schauen wir uns mal zusammen genau an, wie ich gesagt habe, was wir da alles drin haben. Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, also das ist einer von den sieben Sternen, das sagt er, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, und weiß, dass du Böses nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber da hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.
Das ist das erste Sendschreiben an die Epheser. Und er schreibt sie als Adressat: Ich bin der, der die 7 Sterne in der Hand hat. Und ich wandle unter diesen 7 Leuchtern. Und da das vorhin schon ausgelegt ist, was die 7 Sterne, die 7 Leuchter sind, ist es relativ einfach zu verstehen, was das heisst. Jesus ist der, der hier etwas sagt. Und zwar zu einer von seinen Gemeinden, dort in dieser Zeit. Und er ist der, der in den Gemeinden unterwegs ist. Er ist der, der unter diesen 7 Leuchtern am Wirken ist. Das heisst, Jesus ist unterwegs. Jesus, und er kommt als der, der mit diesen 7 Leuchtern arbeitet. So adressiert er sich hier. Und interessant ist, ich denke, es ist interessant, das habe ich vorgreifen kurz. Er sagt, wenn du nicht umkehrst von dem, was mich stört an dir, werde ich dir die Leuchter wegnehmen. Und wir werden sehen, es ist so, was er an Einführung, an Einleitung sagt über das, was er ist, hat meistens oder eigentlich immer mit dem zu tun, was schlussendlich Konsequenz wird sein oder seine Handlungsweise wird sein über dem, was nicht gut ist, um das zu korrigieren. Und er beschreibt jetzt da die Epheser-Gemeinde. Und Ephesus ist die grösste Gemeinde von denen. Ist auch die wichtigste Gemeinde in dieser Zeit. Ephesus ist auch die, wo der Paulus extrem viel Zeit verbracht hat. Und hat auch zu Ephesus ja alle zusammengerufen, denn von den Ältesten aus der Gegend von Kleinasien hat sie gesegnet. Und hat gesagt, hört, ich werde nicht mehr zurückkommen zu euch. Und wir wussten, dass es nachher warum wir gehen, nach der dritten Missionsreise. Und schüttet ihr da sein ganzes Herz aus, diesen Männern und Frauen, und sagt, das ist das, was Sache ist. Oder? Und das ist jetzt die Gemeinde als ersten Adressat. Und die Gemeinde ist offensichtlich in verschiedensten Belangen sehr, sehr gut unterwegs. Sie arbeiten wirklich, sie mühen sich wirklich ab. Sie haben Geduld, sie harren aus in dem Ganzen innen von dem her und sie können das Böse niedertragen. Und es ist eine Gemeinde, die ganz klar weiss um die Lehre vom Herrn. Sie kennen das, was der Herr sagt. Sie wissen, was das Wort Gottes sagt, was der Herr will. Und sie befolgen das auch. Und sie sind auch wachsam, passen auf und schauen, dass nicht jemand kommt und irgendetwas Falsches bringt. Sondern sie können wirklich, weil sie eine gute Lehre, ein gutes Fundament haben in dem Ganzen, können sie wirklich sagen, das ist ein Ketzer. Der sagt, dass sie einen Apostel kennen. Die können sehen, wenn einer kommt und etwas Falsches vorgibt. Können sie ihn entlarven und als Lügner identifizieren und von dem her ausmerzen. Sie haben Geduld und der Name vom Herrn ist ihnen wirklich wichtig. Der Name vom Herrn ist ihnen wichtig. Oder? Und sie tragen die Last und es ist interessant, sie werden nicht müde. Das hat mich so spannend, sie bleiben dran und hören nicht auf damit. Oder? Und ich werde nicht so, das ist das, was verschiedensten Orten so gemacht wird, ich werde nicht so das, was ich spüre, anhand von diesem Text, ein bisschen auf die Art von Gemeinden übertragen, die ich sehe, wo das ein Stück weit so hat. Was ganz klar ist, wenn wir das anschauen, das ist eine Beschreibung von einer gläubigen, traditionellen, evangelikalen oder auch charismatischen Gemeinde. Das ist eine traditionelle Bewegung, die aufgrund von einer guten Lehre wirklich dranbleibt. Sie kennen das Wort Gottes, sie wissen, um was es geht, sie nehmen das Wort Gottes extrem ernst, sie prüfen die Leute und schauen, ob die wirklich, ja, dem Wort Gottes glauben oder ob sie irgendetwas anderes erzählen, was auch immer. Und die haben keine Chance dort. Menschen, die irgendetwas falsches, frommes lehren, die haben keinen Platz. Und das ist wirklich ein Attribut, eine Auszeichnung von einer Gemeinde, die die wirklich ausmacht. Ihre Lehre ist wirklich gut. Aber offensichtlich haben sie ein Problem. Ihnen fehlt die Liebe. Und ich glaube, die wissen, wo sie herkommen und aus dem Hintergrund kommen, wissen ganz genau, von was sie reden. Das ist einfach so. Das ist die Gefahr von einer Bewegung. Jeder Bewegung, das ist mir wichtig, die wirklich von ganzem Herzen das Wort Gottes baut und von ganzem Herzen mit dem Herrn unterwegs sein will, aus der Gefahr von Gesetzlichkeit zu wenig bewusst ist. Für mich ist Ephesus die gesetzliche Gemeinde. Und die Beschreibung ist sehr, sehr typisch. Und man kann das sofort wiederfinden. Es ist eine Gemeinde, und das ist jetzt egal, wie alt oder wie jung die Bewegung ist, wo gesetzlich ist. Es ist eine Gemeinde, wo der Buchstabe das Gesetz über das Leben stellt. Und die Gefahr besteht eigentlich fast überall, wenn man wirklich versucht, mit dem Herrn konsequent unterwegs zu sein und wirklich das Wort Gottes genau verstehen und dann plötzlich so in gewissen theologischen Themen anfangen zu verstricken. Sagen wir einfach mal so. Und das Spannende ist, und das ist etwas, was ich denke, was wir immer wieder beobachten können, es passiert genau das, was hier beschrieben ist. Irgendeinisch trotz allem abmühen und nicht aufhören mit abmühen. Das ist ja wichtig. Und das zeichnet gewisse Bewegungen ja aus, dass sie immer noch existieren. In einem gewissen Mass, aber nicht mit dem Feuer, wie sie mal hatten, dass eben genau das passiert. Sie sind abgewandert von der ersten Liebe. Und die erste Liebe, und ich denke, die der Herr kennengelernt haben, die sich entschieden haben für Jesus Christus, die wissen auch darum, das betrifft ja eigentlich egal, was passiert am Anfang. Und das aufrechtzuerhalten, ist eines der ganz, ganz grossen Geheimnisse. Um dem nicht zu verfallen. Und ich habe zwei, drei Verse dazu aufgeschrieben, wo ich denke, wo die Gemeinde wirklich beschreiben, was dort Sache ist. Und werde ich die mit euch anschauen. Ganz kurz, um einfach wirklich ein Stückchen das Bild zu haben von dieser Gemeinde. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Herz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte die allen Glaubens, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es nichts nütze. Anfang vom 1. Korinther ist die Beschreibung von Menschen, die das Wort, und das ist wichtig, das Wort einfach über einen Wortgeber stellen. Gott ist auch vor allem an Liebe. Und in seiner Liebe handelt er konsequent. Und das ist etwas so wichtig. Liebe ist nicht etwas Schwaches. Liebe ist etwas extrem Starkes. Das ist etwas, wo man muss verstehen, was Liebe wirklich heisst anhand des Wort Gottes. Und er beschreibt hier Menschen, und das ist jetzt wichtig, ist egal, was für einen Hintergrund die Bewegungen haben. Was hier beschrieben ist, geht sowohl für, wie man es heute sagt, evangelikale, charismatische, pfingstlerische, ist egal, was für eine Bewegung das ist. Weil wenn man den zweiten Vers lesen, wenn ich prophetisch reden könnte, ich wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse, das ist nicht die Beschreibung von einer traditionell evangelikalen Gemeinde. Definitiv nicht. Das ist die Beschreibung von einer traditionell pfingstlerischen Gemeinde. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, es ist dort genau gleich Gefahr, dass man das verliert, ob man jetzt ganz auf der einen Seite vom Spektrum ist oder ganz auf der anderen Seite vom Spektrum. Wenn man nur Lehre hat oder nur Heiligen Geist hat, als Verständnis, versteht mich auch nicht falsch, Heiligen Geist gibt es nie genug. Aber wenn man das auf zwei Punkte hat und das nachher einfach als das Ultima einfach darstellt, dann ist immer das Risiko, egal wo man herkommt, dass das passiert. Und dass sie dann die Gemeinden, die zum Teil extrem gut arbeiten und zwar wirklich super arbeiten, und irgendwann kommt Gesetzlichkeit rein. Und Gesetzlichkeit hat einfach die ganz dumme Angewohnheit. Das Folgende passiert in meinen Augen. 2. Korinther 3, 6. Und uns auch tüchtig gemacht hat zum Dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Gesetzlichkeit, die Werkgerechtigkeit, die bringt einfach mit sich, dass das Leben erstirbt. Und das Spannende ist, er sagt, los, tu Buße und kehre um und geh zurück zu dieser ersten Liebe. Und denk, wo du herkommst. Ist. Und ich finde es spannend, denk daran, wo du herkommst, ist. Nicht denk an das, was du schon alles gelernt hast. Sondern denk daran, wo du herkommst. Ist. Und geh wieder zurück zu den ersten Werken. Und das Interessante ist, die ersten Werke sind im Normalfall theologisch zum Teil nicht ganz so super. Man ist in einem Eifer, in einem guten Eifer, man ist angezündet vom Herr. Man macht es zum Teil vielleicht ein bisschen falsch. Theologisch hat man gewisse Sachen nicht auf der Reihe, man weiß nicht genau, wie es geht. Aber die Werke kommen von ganzem Herz und sind vom Feuer vom Herr angezündet und wirken, ob schon sie theologisch nicht ganz super sind, im Sinn von einer nachher sauberen Lehrgemeinde, wirken nachher irgendwie ein bisschen, ja, aber das ist ein bisschen halbpatzig, ne? Das ist theologisch nicht so super fundiert, was du da erzählst, gell? Das Interessante ist, dort sieht der Herr darüber hinweg, weil die grosse Liebe dominierend ist bei diesen Menschen. Und dort ist dann auch für mich der Vers entscheidend, wo schlussendlich in Sprüche 10, 12 steht, Hasser regt Hader, aber Liebe deckt der Sündenmengen zu. Und das ist so ein Vers, der schlussendlich die Dominanz von der Liebe ganz klar beschreibt. Und er sagt dann, los, tu Buße, kehr um. Dann sagen sie, gang weg von dieser Gesetzlichkeit, von dieser Tradition. Ich sage nicht, wirf sie über den Haufen. Aber gang zurück zu deinen ersten Werken und tu das wieder, was wirklich angezündet ist von mir, wo der Geist Gottes in dir hat angefangen zu tun. Und machen wir dem weiter. Und das Interessante ist nachher, wenn du es nicht machst, wenn du es nicht machst, passiert Folgendes, dann wird deine Leuchten erlöschen. Ich werde deine Leuchten von dir wegnehmen. Oder? Das heisst, und das ist das, wenn wir uns überlegen, es gibt, was weiss ich jetzt zwischendurch, es gibt natürlich Haufen Bewegungen, die heute als traditionell gelten, die ganz, ganz anders angefangen haben. Mit Erweckungen und Riesenausbreitungen und ganz anderen Grooves, die man heute nicht wieder erkennen würde. Und dort ist es so, dass schlussendlich die Leuchte schwächer wird. Und irgendeinmal ist lustig, merkt man auch irgendwo, das ist ja so spannend, wenn man das genauer anschaut, irgendwo sind wir irgendwo ein bisschen verfahren. Ich glaube, wir müssen etwas Neues machen und dann tut man einen neuen Namen oder eine neue Bewegung gründen. Weil man merkt, dass irgendetwas war. Und ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft weitergeben wird. In dem Sinne, ob das wieder so wird sein, dass es immer eine neue Bewegung gibt, aber schlussendlich denke ich, braucht es auch wieder das, dass man zurückkommt zu dem, was ursprünglich war, was der Herr ursprünglich gemacht hat bei diesen Menschen. Bei uns auch, ganz klar. Oder? Dass wir nicht plötzlich irgendwo herkommen und die Lehre ist wichtig, versteht mich nicht falsch, die Lehre über alles andere stellen. Offensichtlich ist die Liebe wichtiger, Und wenn wir den Vers anschauen, lieben dich, der Sündenmengen zu, ist es so, dass wir mit der Lehre Schwierigkeiten haben, die Sündenmengen zuzudecken. Das geht einfach nicht. Die Lehre erlaubt es nicht. Ist auch nicht falsch so. Und wir sollen auch nicht über alle Fehler hinwegsehen. Versteht mich ja nicht falsch. Im Gegenteil, irgendwann muss jeder Fehler korrigiert werden. Oder wird jeder Fehler korrigiert, schlussendlich. Aber wenn das unser Fokus ist, dass wir immer zuerst prüfen wollen, ob einer wirklich gut drauf ist oder einer wirklich richtig steht, dann werden wir den Menschen nicht können erreichen, mit dem, was der Herr erreichen will. Weil Jesus ist nicht so auf die Menschen zugegangen. Oder? Und da sind wir in einer Gemeindetruppe unterwegs, wo eben wirklich dort einfach die Gefahr besteht, aufgrund vom, ja, ich sage es so, das ist das mein Verständnis, wirklich, wenn ich es ganz sagen, aufgrund von Gesetzlichkeit und Tradition das Leben zu ersticken. Und das Lustige ist ja, ich kenne das aus meinem Hintergrund relativ gut, die Gemeinden, die haben einen Krampf, oder die Menschen in der Gemeinde haben wirklich einen Krampf. Oh. Sie mühen sich wirklich ab. Sie wollen von ganzem Herzen recht machen. Sie wollen es gut machen. Sie wollen das Gesetz erfüllen. Der Platz, wo sie sind, ist meistens ein anstrengender, nicht unbedingt wirklich ein schöner Garten, sondern es ist meistens ein schwerwiegender Arbeitsplatz. Oder? Das Leben ist schon nicht so wahnsinnig lebenswert zum Teil. Wenn man wirklich sieht, was möglich wäre, nachher, ist es relativ eng. Das Interessante ist, wenn wir uns anschauen, was für eine Verheißung für die Menschen ist, wo dort das Ganze kann überwinden kann. Und die Verheißung ist grossartig, wie bei allen die Verheißungen gewaltig waren. Die Verheißung ist, das ist lustig, ich werde dir das Essen geben vom Baum vom Leben. Und warum bekommen jetzt die das Essen vom Baum vom Leben? Das Interessante ist, wenn der Leuchter erlischt, ist das auch ein Zeichen dafür, dass das Leben aufhört. Weil wenn der das Leben gibt, Jesus Christus, als der, unter den Leuchter wandelt, wenn der seinen Leuchter wegnimmt, dann ist fertig Leben. Geistlich gesehen. Und darum ist es für die, die das überwinden, die werden das Essen bekommen vom Baum vom Leben. Und der Baum vom Leben, der wird beschrieben in Offenbarung 22. Der kommt auch schon vor im 1. Mose. Als Gegenüber vom Baum der Erkenntnis, der existiert im neuen Himmel dann nicht mehr. Da gibt es nur noch den End. Und ich lese da eine Beschreibung von dem Ort, wo der Baum vom Leben steht. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Und mitten auf dem Platz und auf den beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Beschreibung von dem Ort, wo der Baum vom Leben steht. Jeden Monat Früchte. Blätter von den Bäumen werden Heilung bringen. Und die Umgebung ist extrem schön und angenehm. Und es ist interessant, und sie berufen keiner Leuchte mehr. Oder? Sie werden wieder bei dem Leuchter. Oder? Der braucht es dann vor Ort nicht mehr. Der ist der, wo der Leuchter ist. Jesus ist ja beschrieben, gab vor Ort. Oder? Weil der Leuchter selber dort ist. Oder? Das heisst, die überwinden, werden den Leuchter behalten und werden den Leuchter bekommen, der wirklich leuchtet, Jesus Christus und der Herr selber. Oder? Und die Freisung für mich vom Baum vom Leben ist nicht nur so, dass das natürlich für die Ewigkeit gilt, sondern das geht auch sehr, sehr gut für jetzt. Wenn wir von Gesetzlichkeit frei werden, weil das ist ja das, was schlussendlich jedem gesagt wird, jetzt hier, pass auf, dass dir das nicht passiert. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist sagt der Gemeinde, werdet nicht gesetzlich, werdet nicht traditionell. Das gilt jetzt für jeden Einzelnen. Das gilt jetzt nicht für Bewegungen, sondern für jeden Einzelnen. Und wenn ihr das nicht werdet, dann wird ihr euch vom Baum vom Leben zu essen geben. Und es ist interessant, ich habe vorhin gelesen, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und wenn wir von Gesetzlichkeit wegkommen, aus der Gesetzlichkeit rauskommen, dann kommen wir ins Leben. Dann werden wir frei von Sachen, die uns das Leben rauben, die uns das Leben klein machen, die uns das Leben anmachen. Und kommen in ein Leben hinein, das vom Geist Gottes geführt ist. Und der Geist Gottes bringt Leben. Und das ist das, was dann wichtig ist, dass wir uns gar keine Gedanken darüber machen, wie ich mir jetzt gemacht habe, über was für eine Gemeindebewegung oder was für eine Gemeindehintergrund oder was für eine Strömung geht da beschrieben, sondern da geht es darum, was für ein Mensch bin ich? Habe ich noch mit dieser Gesetzlichkeit zu kämpfen? Ist die Gesetzlichkeit etwas, das mir das Leben raubt und meine Leuchter abschwächt? Und Gesetzlichkeit ist völlig unabhängig, ich habe es vorhin gesagt, völlig unabhängig vom Hintergrund. Es gibt einen ganzen Haufen extrem gesetzliche Menschen, die gar nicht gläubig sind. Ich muss einfach ein Hinweis nebenbei. Und wir werden schon hier auf dieser Erde, wenn wir von dieser Gesetzlichkeit frei werden, zum Leben durchdringen. Es wird viel mehr Leben geben in unserem Leben. Und unser Platz, der vorher ein Krampf war, wird zu einem viel schöneren Ort. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Paradies. Weil das steht im Paradies, steht hier. He? Übrigens nur so ein kleiner Hinweis, einfach zum Präzisen, den Begriff Paradies gibt es eigentlich nur im Neuen Testament. Der Garten Eden ist der Garten Eden. Einfach nur so ein kleiner Hintergrund, da ist nie gestanden Paradies, da steht Garten Eden. Ist also nicht genau das Gleiche. Der Baum wird im Paradies stehen, das ist, wenn wir das ein bisschen anschauen, der Ort, es gibt noch mehr Beschreibungen, das ist ein wirklich schöner Ort. Wir werden sicher in Zukunft auch noch ein bisschen mehr beschreiben, anhand von anderen Gemeinden, wie das aussieht dort, oder? Offenbarung 21 und 22 beschreiben den Ort. Und dort ist ein Ort, wo kein Krampf ist. Und das Spannende, wenn wir von dieser Gesetzlichkeit loskommen, kommen wir an einen Ort her, wo das Leben viel weniger ein Krampf wird. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, es wird lebenswerter, es wird lebendiger und es wird viel weniger ein Krampf, weil der Ort viel schöner wird. Das ein Sendschreiben, das erste Sendschreiben an die Epheser. Oder ihr seht, so ein Sendschreiben ist nicht einfach so, es sind 7 Versen, mehr nicht. He? Nicht einfach so ein interessanter Text, ja, wo da vielleicht irgendein ist, sondern es ist etwas, das wirklich beschreibt, was für ein Zustand zum Teil momentan möglich ist. Und der Herr warnt in diesen 7 Sendschreiben von verschiedensten Gefahren. Und verheisst, ganzen Haufen müssen wir diesen Gefahren nicht aussetzen. Beziehungsweise wenn wir diesen Risiken ausweichen können. Wenn wir Gefahr aussetzen, das ist falsch formuliert, weil Gesetzlichkeit oder alles andere, was wir kommen, ist auch überall immer ein vorhanden. Es ist nur die Frage, wie reagiere ich darauf? Und denke, die 7 Sendschreiben werden wir garantiert als, das ist ja so, es geht nicht anders, momentan schon gar nicht als Herausforderung bekommen an uns selber. Immer zu überlegen, okay, was ist mein Teil? Habe ich da noch irgendetwas? Und es ist sicher so, dass gewisse Sachen gewisse Leute betreffen und andere nicht betreffen. Das ist ganz wichtig.
Und dort, wenn wir das so anschauen sollen, bin ich überzeugt, dass der Herr so etwas sagen für uns, dass wir einen Schritt machen sollen. Hier ist der Schritt offensichtlich, ist gut beschrieben. Geh zurück zu deinem ersten Werk. Geh weg von Gesetzlichkeit, von Tradition, von Formen. Denke vor allem von Gesetzlichkeit, von Leistungsdenken, von Leistungsdruck, von sich abmühen. Und schau darauf, dass du dich mehr im Geist Gottes aussetzt und der Liebe der Herr geben will. Und es ist ja noch interessant, das heisst, und tue Buße. Es ist nicht so, dass du einfach, und das heisst überall übrigens, wenn du eine Korrektur machst, ist immer tue Buße. Das heisst nicht, ja, also gut, dann machen wir es ein bisschen anders. Buße heisst umkehren, umdenken. Und für mich gehört noch bei Buße dazu, dass man Herr um Vergebung bittet für das, was man schlussendlich, und ich darf das so sagen, aufgrund von Gesetzlichkeit verursacht hat. Wenn man Gesetzlichkeit beispielsweise kann man ganz Haufen kaputt machen. Es ist mit allem so, werdet ihr dann sehen. Aber auch mit dem, dass man dort Buße tut, über dem, wo man Menschen angetan hat, weil wir uns nicht mehr anderem als Menschen schon wichtig. He? Ganz innen. Zum Teil uns selber und auch anderen Menschen. Ja.